Dreierkette, VBA, Fußball-Talk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
America is a country that can be described in one word. Also, Futsimende. Ja, Jungs, wie geht's euch?
Joey, bist du's? Ja. Boah, das zieht die Brille aus, was soll das?
Ja, das ist wirklich kein schöner Anblick hier. Es ist als Anti-Amerikaner.
Es ist ein wunderschöner Anblick, weil diese Brille, die ich jetzt gerade anhab, ist eine Brille, die es heute im Baseballstadion umsonst gab, weißt? USA ist so krass, hier gibt's Brillen mit UV-Protection umsonst.
Mhm, deswegen finde ich es auch richtig gute UV-Protection safe.
Ist Amerika echt geil?
Also ich sag's dir so, Noah, dadurch, dass heute der 4th of July ist, der Independence Day, die Geburtsstunde der Demokratie, so wie wir sie kennen, alles, was gut ist in unserem Leben, Freiheit, unsere Rechte, kommen ja aus den USA.
Nee, Kolonialismus, Sklaverei.
Ja, nee, Brian kommt wieder mit seinem Herzensthema um die Ecke.
Aber auf deine Frage, ob Amerika, also die USA, ein geiles Land sind, ja, aber so wie jedes Land hat er halt auch Probleme. Aber was sie ganz gut können, also was die Leute hier ganz gut können, sie verkaufen dir dieses Land als die Number One Solution weltweit für alles. Weißt du, also das können sie echt ganz gut. Heute wieder auch im Baseballstadion. Alle zwei Innings gab es irgendeine Message von irgendeinem Troops abroad oder gab es irgendwie die Kinder, die da gesungen haben, waren die Töchter und Söhne von irgendwelchen Generälen und die Leute, die da waren. Also es war auch wieder eine Minute klatschen für die Veterans. Dann wurden zweimal Lieder gesungen, einmal die Hymne und einmal God Save America. Wusstet ihr, dass es das gibt? God Bless America. Wusstet ihr das?
Ja, das wird beim Super Bowl auch immer gespielt.
Das hat mich auch überrascht, aber zweimal aufstehen, zweimal Cappy vors Herz halten. Also nee, das
hast du
das
gemacht? Hast du dich auch Richtung Fahne gedreht?
Richtung Sonne.
Echt? Ich dachte immer Richtung nächstgelegene Fahne.
Es waren circa 3 Millionen Fahnen im Stadion.
Ich war mir nämlich damals unsicher, als wir beim College-Football waren in den USA, war das nämlich auch. Und ich war ja mit meinem Kumpel da und wir sind ja beide hier deutsche Kartoffeln. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, wir machen das jetzt nicht, weil wäre ja auch irgendwie völlig fehl am Platz. Wäre ja auch irgendwie so vielleicht etwas, wie sagt man hier, Cultural Appropriation.
Ja, aber darüber denkt keiner nach. Also die Amis sind happy über jede Person, die aufsteht und ihre Flagge anschaut. Also da hattest du das Gefühl echt nicht im Stadion. Und wir sind aufgestanden, weil alle aufgestanden sind.
Ja, ich finde es auch immer wichtig, dass im Freiburg-Stadion die Leute aufstehen, wenn die Bartenhymne kommt. Also es ist ja genau das Gleiche.
Oh, Brian. Hannes, kurze Geschichtsstunde, erklär uns doch mal, was genau ist denn am 4. Juli passiert und in welchem Jahr und was genau wird denn da gefeiert?
Also wir feiern heute, oder in den USA wird heute der Independence Day gefeiert, denn im Jahr 1776 wurde die Declaration of Independence von den Vertretern der 13 Originalstaaten in Philadelphia unterzeichnet, genau. Der Hauptautor dieser Declaration of Independence war Thomas Jefferson. Der hat sie eigentlich am 2. Juli fertig geschrieben. Aber dann gab es noch viele Änderungsvorschläge, die wurden dann bis zum 4. Juli von ihm bearbeitet. Und dann haben die Vertreter der 13 Kolonien gesagt, alles klar, das ist unsere Declaration of Independence, das zeigen wir jetzt der britischen Krone. Und damit wollen wir beweisen, dass wir jetzt ein unabhängiger Staat werden. Und dann ging das Ganze los. Also das heißt nicht, dass ab dem Zeitpunkt die USA, also die Vereinigten Staaten von Amerika, unabhängig waren. Aber seit dem Zeitpunkt hielten sie sich für ein gemeinsames, unabhängiges Land.
Und jetzt kurze Schätzfrage. Was denkst du, wie viel Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner könnten dir jetzt genauso detailliert die Geschichte und den Hintergrund des 4. Juli wirklich erklären? Oder feiern die das einfach nur?
Das mit dem 2. Juli, dass die eigentlich da fertig war und nur die Amendments dann am 4. waren, das weiß nicht, ob das viele könnten, aber das ist denen auch egal. Hauptsache, es gibt schöne Feuerwerke. America number one, America first. Und du siehst wirklich überall amerikanische Flaggen und alles ist, also das ist, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich finde es cool, das erleben zu können. Das in Deutschland, das kann man sich echt nicht vorstellen. Wir sind mit meinen Eltern vor ein paar Tagen an einem Hotel vorbeigelaufen. Da hing aus jedem Zimmer raus eine amerikanische Flagge.
Ja, das ist völlig komisch. Das ist irgendwie dieser Patriotismus, den es bei uns einfach nur gibt, wenn irgendwie WM oder EM ist und dann auch nur in der Form von irgendwelchen deutschlandfahrenden Autos an irgendeinem komischen, was weiß ich, Fiat 500 oder so. Nee, das gibt's bei uns irgendwie nicht so. Aber findest du das geil? Würdest du sagen, das ist was Nices, jetzt sowas so Patriotismus zu erleben und zu sehen? Weil ich muss sagen, ich fand das immer ein bisschen beängstigend.
Dadurch, dass es bei uns nicht so ist, aber dadurch, dass ich es aus Lateinamerika so kenne, finde ich das schon ganz cool. Darüber haben wir auch gerade mit meinen Eltern im Stadion gesprochen. Ich meine, es ist schon nice, auf sein eigenes Land irgendwie ein bisschen stolz zu sein, solange man im Namen des Landes halt irgendwie niemand anderen irgendwie Schmerzen zurichtet, weißt du? Also ich meine, du kannst ja stolz auf dein Land sein und sagen so, hey, Deutschland, cooles Land, finde ich nice und dabei bleibt's. Also ich finde das hier natürlich übertrieben, aber dadurch, dass ich kein US-Amerikaner bin, nicht Teil von dieser Gesellschaft, gucke ich von außen gerne drauf zu, weißt du? So von außen ist es ganz nice und es zieht dich mit, wie gesagt, du bist Teil davon. Also selten war ich so patriotisch unterwegs und es ist ja nicht mal das Land, wo ich geboren bin oder dessen Staatsbürgerschaft ich besitze. Aber ich find's ganz interessant, man muss es mal erlebt haben. Heute Abend sind um 21.09 Uhr die Fireworks. Das wird dann wahrscheinlich auch ein Riesenspektakel, denn was die Amis auf jeden Fall können, ist eine Show. Ich meine, das wisst ihr alle durch Super Bowl oder durch irgendwelche Sportevents. Show können die auf jeden Fall. Und ja, das ist einfach cool zuzuschauen. Und ich habe auch mit meinem Dad kurz darüber gesprochen. Kannst du dir vorstellen, dass im Bundesliga-Stadion irgendeine Mannschaft mal zu den deutschen Truppen in Mali rüber switcht und die uns einen Gruß schicken, da würden alle durchdrehen. Weißt aber hier, wirklich so, nach jedem Inning gab's irgendeine Message von irgendeiner Air Force Base oder irgendwas, also da ging's richtig ab.
Es würde vielleicht helfen, zu mehr Akzeptanz der Bundeswehr zu führen.
Wobei ich das sehr gesund finde, eigentlich, dass wir bei uns eine ordentliche Trennung zwischen Sport und Politik haben, wobei wir ja vielleicht noch später ausführlich zu dem Thema kommen sollten. Bin auch schon ganz gespannt. Warum, wie, weshalb, genau, warum, müsst ihr alle leider dranbleiben. Denn jetzt geht es erstmal um den aktuellen Fußballtransfermarkt. Ich habe es gerade eben gesagt, zweite Bundesliga-Saison fängt in 3 Wochen schon wieder an. Erste Bundesliga-Saison, glaube ich, in 5 oder 6 Wochen. Also es ist alles, geht dann doch immer schneller als gedacht. Und das Sommerfenster öffnet ja dann doch immer viel Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Also es gibt immer noch viel zu berichten. Deshalb, welchen Transfer habt ihr euch jetzt heute rausgesucht, habt ihr mitgebracht? Was fandet ihr jetzt interessant, was die letzten Tage, die letzten Wochen so passiert ist?
Ja, ich finde den Wechsel, der mich am meisten überrascht hat, weil ich ihn gar nicht kommen sehen habe, war der von Dominik Szoboszlai von RB Leipzig zu Liverpool. Ich finde, damit hat sich Liverpool einen starken Spieler geholt. Die hatten sich ja am Anfang des Transfermarkts schon McAllister von Brighton gesichert. Weltmeister mit Argentinien, guter Mittelfeldstratege. Und ansonsten überraschen mich nach wie vor die ganzen Spieler, die eigentlich noch im jungen Fußballalter nach Saudi-Arabien wechseln. Ich glaube, der letzte Wechsel jetzt in die saudi-arabische Liga ist jetzt kein Spieler gewesen, sondern Steven Gerrard, Legende von Liverpool, ist jetzt in Saudi-Arabien bei irgendeiner Mannschaft Coach. Ansonsten Koulibaly ist jetzt auch in Saudi-Arabien. Das erste Mal haben wir schon gesprochen, Kanté, Benzema. Aber jetzt so die Woche, was mich am meisten überrascht hat, war, wer ist es? Dominik Szoboszlai. Und das vielleicht, was politisch in Deutschland am interessantesten ist ja der Wechsel von Felix Metscher nach Dortmund, weil da gab es ja die eine oder andere Diskussion auch mit der Fanbase wegen seinen unbeliebten und wirklich kontroversen Äußerungen auf sozialen Netzwerken. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Ja, Brian, hast du es auch mitbekommen?
Ja, und jetzt bin ich gerade fast ein bisschen traurig, weil meine Frage hätte sich da auch um dieses Thema gedreht. Deshalb wollte ich mal darum bitten, dass wir vielleicht das auf später verschieben oder...
Ja, das stimmt. Wir haben ja heute noch 2 Überraschungen tatsächlich im Petto in dieser Folge. Also es ist wirklich, in der Folge ist alles neu, alles wild. Das heißt, ja gut, da kommen wir da später noch dazu. Also dann abgesehen von dem Matcher-Transfer, Brian, was fandst du interessant in letzter Zeit?
Ja, ich habe jetzt auch gerade überlegt, ich muss ehrlich gestehen, Sommerpause, ich verfolge das jetzt auch nicht hin und her. Ja, also der Transfer von Szoboszlai fand ich auch interessant, spannend. Ich finde es immer gut, wenn Leipzig gute Spieler verliert. Das ist schon mal immer nice. Und die werden ja wirklich auseinandergenommen. Ich bin aber sonst nicht gerade so dahinter, muss ich ehrlich sagen.
Ja, bei Leipzig ist total spannend, was das nächste Jahr für eine Mannschaft ist, gell? Ein Kunku weg, Szoboszlai weg, Leimer weg. Genau, das wird eine ganz, ganz neue Mannschaft. Wie heißt der Innenverteidiger?
Guardiola ist jetzt auch weg, der ist ja bei
City, bei Man City, oder?
Genau, ja. Also das ist schon bitter, vor allem auch auf so, sag ich mal, auf unterschiedlichen Positionen auch und aber man muss sagen, natürlich werden die schon ihre Ressourcen da in Kauf nehmen. Ich meine, die sind jetzt immer jede Saison auch stark zurückgekommen, auch wenn sie auch damals mit Nagelsmann und Upamecano 2 und Sabitzer 3 wichtige Persönlichkeiten verloren haben. Wir werden sehen.
Sportlich gesehen bitter, aber im Sinne des Red Bull-Projekts natürlich eigentlich sehr, sehr erfolgreicher Sommer. Also ja. Ich meine, das ist ja dem Projekt geht es darum, viel Geld zu generieren, wirtschaftlich zu handeln. Ja, haben sie geschafft.
70 Millionen ist ein Wort, ja.
Und ich meine, die handeln auf jeden Fall wirtschaftlich klug, aber ich denke, die sind auch klug genug, die ganzen Abgänge smart zu ersetzen. Zum Beispiel, die haben jetzt diesen Fabio Carvalho von Liverpool ein Jahr ausgeliehen. auch eine junge Promise des Weltfußballs. Also ich denke, Leipzig wird uns noch mit einem oder zwei auf jeden Fall aufregende Transfers überraschen bis zum Ende des Transfermarkts.
Ja, ansonsten muss ich eigentlich sagen, dieser Szoboszlai-Transfer irgendwie habe ich auch nicht kommen sehen. Muss aber auch irgendwie sagen, man merkt so ein bisschen, dass Liverpool jetzt nicht so ganz die überragende Saison hinter sich hat, weil ich finde, sie bedienen sich jetzt auf dem Transfermarkt nicht mehr in dem obersten Regal. Also es ist jetzt kein High-Class-Spieler. Es sind Potenzialspieler.
Genau, dazu, ja. Nur ganz kurz dazu, ich habe gestern einen Beitrag gesehen von einem Liverpool-Fan, der meinte, es ist krass, was für Spieler sie kriegen, obwohl sie keine Champions League spielen. Denn ich meine, du hast McAllister, der hatte Angebote von Manchester United und Manchester City, zwei Mannschaften, die Champions League spielen. Und du hast Dominik Szoboszlai, der mit RB Leipzig sowieso für die Champions League qualifiziert war. Und sie haben sich beide dazu entschieden, nicht in die Champions League zu gehen und ein Jahr Europa League mehr zu kicken. Ich meine, das Hauptargument von dem Liverpool-Fan war, dass Jürgen Klopp der entscheidende Faktor ist.
Von der Perspektive aus betrachtet, mit dem Hintergrund natürlich, dann kann man wiederum sagen, sehr gute Transfers. Kann man natürlich auch sehen, verstehe ich schon. Andererseits, zweite Entwicklung, die mich interessiert hat, ist, wie nervig ist eigentlich diese FC Bayern München Stürmersuche? Wie hart geht's einem bitte auf den Sack?
Ja, das ist vor allem auch bitter, dass die niemand bekommen anscheinend. Also ich glaube, dass diese Saison ein bisschen nachhaltig die Frage aufwirft, wie man halt mit Spielern umgeht. Könnte schon auch ein Grund sein. Aber
ja, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber zu 95% sicher, dass Harry Kane zum FC Bayern wechselt.
Aber wie kann das denn sein, dass das sein ewiges Hin und Her ist? Ich meine, es ist ja jetzt nicht die erste Transferperiode, bei der Harry Kane auf der Transferwunschliste von den Bayern steht. Also wie kann das sein, dass da keine Einigung erzielt wird, dass es sich alles so lang zieht, die Prozesse?
Ja, ich denke, es geht ja hauptsächlich um Geld. Ich meine, Bayern hat jetzt, ich glaube, 70 Millionen plus 10 Millionen Add-ons angeboten. Und Tottenham will mehr. Ich meine, Harry Kane, ich weiß nicht, wie alt er ist, 28, 29, 30?
29, Harry Kane 29. Ist der einzig wichtige Spieler von Tottenham. Natürlich wollen die den nicht abgeben.
Aber für 90 Millionen kannst du den abgeben?
Boah, ich weiß es nicht. Aus Tottenham-Sicht, ganz ehrlich, es ist doch der Einzige, also ganz ehrlich, wen juckt Tottenham außer Kane? So Son, und dann hört's auf.
No, die haben sich jetzt James Maddison geholt von Leicester. Ja, und ja.
Ach, hey, haben die nicht auch Heuberg?
Ja, Pierre-Emile.
Also sorry, außer Kane, den schaut dir dann auch niemand mehr, dann kannst du Trikot verkaufen, dann kommt niemand mehr ins Stadion, so, ganz ehrlich.
Okay, dabei haben sie doch erst vor 2-3 Jahren ihr Stadion komplett renoviert.
Ja, die White Hart Lane. Ja, da habe ich mal auch ein interessantes Video dazu gesehen, dass das letztlich dieser Stadionneubau auch ein bisschen dazu geführt hat, dass sie irgendwie nicht dieses Level halten konnten von 2018, 19, wo sie Champions League Finale, Dritter in der Premier League, also das, wo war das jetzt auch letztens mit dem Stadion? Also bei Aachen zum Beispiel, Tivoli, ne, die haben auch das Stadion neu bauen. Oft führen diese Stadion neu bauen, weil die so teuer werden. Oftmals dazu, dass der Verein dann im Ganzen ein bisschen versinkt. Mhm. Außer man heißt SC Freiburg und ist halt geil.
Ach Jungs, ja, also ich finde, so viel mal zum Thema aktueller Fußball, aktueller Transfermarkt. Tatsächlich gibt es ansonsten nicht wirklich viel zu besprechen. Unsere U21 hat sich ein Beispiel genommen an unserer A-Nationalmannschaft, ist genauso beschissen ausgeschieden aus dem Turnier. Fand ich sehr, sehr schade. Ich hatte wirklich Bock darauf, eigentlich ein paar Spiele anzuschauen. Habe es jetzt tatsächlich geschafft, kein einziges Spiel zu sehen. Die einzige Hoffnung ist, dass unsere Frauen das ein bisschen besser hinbekommen. Ansonsten sieht es nämlich beim DFB gerade sehr, sehr dunkel aus, also sportlich. Das ist wirklich ein Trauerspiel, ein Jahr zum Vergessen. Und wir haben es ja auch schon oft angesprochen, wir können nur hoffen, dass es sich alles bessert vor der Europameisterschaft nächstes Jahr im eigenen Land. Weil, ich muss nämlich sagen, ich hatte es neulich mit jemandem darüber, der auch Fußball spielt und auch Fußball schaut, es ist noch keine Euphorie so richtig da und es ist auch noch nicht so präsent hier. Also du bist jetzt nicht da, Hannes, in Deutschland. Brian, du bist in keinem Austragungsort. Aber auch hier in Berlin, das ist irgendwie, es ist nicht präsent. Jetzt wird dieses komische Maskottchen da veröffentlicht. Ja, sieht auch scheiße aus. Also gehe ich nicht mit. Es ist, fehlt das Fieber.
Also ich würde es mal ganz, ganz arg annehmen, dass wir einfach nur im Sommer so zu früh sind. Wart mal ab nächstes Jahr, wenn dann Mai wird, Juni wird, und dann kommen auch die Leute. Und ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Wir sind ein bisschen früh und jetzt, die Erwartungen sind natürlich auch hoch und es wird natürlich kein neues Sommermärchen wie 2006. Aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, eine geile Zeit. Ich finde einfach die Perspektive spannend, weil eben das letzte Mal, als ein großes Turnier in Deutschland war, war ich halt sehr klein. Und jetzt mit der Perspektive freue ich mich auch total, das mal zu erleben, wie das wird.
Kommst du nach Berlin, gehst du mit mir und Hannes ins Stadion?
Ja, safe. Also wenn sich's irgendwie einrechnen lässt, werde ich hoffentlich mir so ein Zimmer in Berlin für einen Monat nehmen.
Stark. Ja, ich muss sagen, ich bin persönlich hyped, aber ich denke, das kommt dann auch, wenn die deutsche Mannschaft anfängt, wieder gut Fußball zu spielen. Ich meine, wenn wir alle Testspiele bis dahin verlieren, ich meine, dann macht's auch keinen Bock, weißt du?
Glaubst du selber, was du gerade sagst, mein Lieber?
Ich glaube, dass das der Faktor ist, warum sich Leute interessieren würden für dieses Turnier. Aber davon mal abgesehen, weißt du, wenn Deutschland wieder so einen Müll zusammenkickt wie in der WM und in der EM davor, dann supporten wir halt andere Spiele, weißt du? Dann gehe ich halt ins Stadion, wenn, keine Ahnung, Portugal gegen Frankreich spielt, wenn, keine Ahnung, Island gegen whatever spielt. Ich glaube, Island ist nicht mal dabei. Also ich lasse mir jetzt die EM nicht verderben von einer Gurkentruppe, die es einfach nicht hinkriegt, mit persönlich, also mit, ich meine, Proposition guten Spielern, weißt du? Die sind ja keine schlechten Spieler. Aber wenn ich es einfach nicht
hinkriege. Doch, ich gebe mir das nicht mehr. Ich höre mir das nicht mehr an. Ich kann dieses ewige Potenzialgelaber und talentierteste Mannschaft, die wir je hatten, nicht mehr hören. Diese Spieler sind faktisch schlecht. Sie sind einfach schlecht. Sonst wären sie ja irgendwann mal gut.
Ich glaube nicht, dass sie schlecht sind. Ich meine, die haben ja jeder Einzelne mal bewiesen, dass er gut ist. Weißt, die können ja alle kicken.
Wer?
Was? Musiala kann kicken, weißt du? So,
ja, okay, genau. Musiala, Füllkrug, Malik Ciao, Antonio Rüdiger. Dann wird's dünn.
Ja, weißt, wir hacken zwar viel auf ihn rum, aber Schlotterbeck hat auch starke Zahlen, weißt? So Kimmich hatte auch mal eine Saison, wo er richtig stark war. Man muss halt daran anknüpfen können. Darum geht's.
Das sind Spiele, die sind nicht gut. Das sind Blender, sage ich dir. Die glänzen nur im richtigen Kontext. Das sind keine guten Fußballer. Punkt.
Ich glaube, die Diskussion, die lässt sich nicht wirklich beantworten. Das sind alles Expectation, die wir gerade haben. Und wenn man die True Population, dann hat die... Vielleicht nächstes Jahr dann, ne?
Ich würde sagen, genug über den Quatsch geredet. Da regen wir uns nur alle auf. Ist eh zum Verzweifeln. Ich würde sagen, wir kommen zu unserer ersten großen Überraschung der heutigen Woche. Ich finde, ihr merkt es an meiner Stimme. Ich bin ganz arg aufgeregt. Hört auf jeden Fall selbst. Jetzt erstmal Brians musikalische Komposition, unser Bumper. Danach geht's mit der Überraschung weiter. Ja, heute die erste Folge Dreierkette VBH mit Gast. Ja, ganz richtig. Wir sind heute nicht zu dritt. Wir sind heute zu viert. Und ich würde sagen, unsere Gästin, so viel sei schon mal vorweggenommen, darf sich jetzt erstmal selbst bei unserer Hörerschaft vorstellen.
Hallo zusammen. Ich heiße Patricia Zengle und bin die Mama vom Hannes. Und ich komme aus Ecuador.
Ja, ich find super cool, dass wir eine Folge mit meiner Ma aufnehmen, weil ich glaube, so wie Noahs Ma und vielleicht auch wie deine Ma Walle ist, meine Mama eine Number One Zuhörerin von unserem Podcast, ist immer up to date, kann mir gleich immer, nachdem wir eine Folge hochladen, sagen so, oh, das war gut, ah, das war jetzt nicht so gut. Und meine Eltern sind gerade zu Besuch hier und deswegen fand ich super, dass meine Mama jetzt unser erster offizieller Gast bei einer Dreieckete VBH-Aufnahme ist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns riesig, dass du da bist. Sehr cool, dass es jetzt auch direkt geklappt hat, wenn du bei Hannes auch gerade schon zu Besuch bist. Wir haben einiges an Fragen dabei. Und erstmal wollen wir aber sagen, wir fühlen uns sehr geehrt, dass du die Einladung auch angenommen hast. Also, dass du auch das Projekt von uns dreien hier unterstützt. Das freut uns natürlich sehr, vor allem als Zuhörerin seit der ersten Stunde.
Ich bin mal gespannt, was ich für Fragen kriege. Also, okay.
Jetzt aber man muss noch dazu sagen, der interessante Fakt ist, dass ja diese Diskussion, die wir jetzt heute führen, ja seinen Start in Berlin genommen hat, als wir schon zu viert in unserer Lieblingskneipe saßen und Fußball geschaut haben. Also ja, das Projekt gibt es ja schon länger hier eigentlich, muss man dazu sagen.
Tatsächlich, wir durften Hannes Mama beide schon, also Brian und ich durften sie beide schon kennenlernen, als sie in Berlin zu Besuch war. Und sie hat sogar für uns gekocht. Sehr lecker.
Ja. Und hat ihr fußballerische Expertise unter Beweis gestellt. Und deshalb auch natürlich sich für diesen Podcast qualifiziert.
Oh, vielen Dank. Das ist eine große Ehre.
Nein, also was uns jetzt zuallererst mal interessiert, wir haben es natürlich schon anklingen lassen und wir durften es in Berlin ja auch schon erfahren. Du interessierst dich für Fußball. Hannes hat gesagt, du hast sehr viel Ahnung von Fußball. Das hast du uns auch schon bewiesen. Jetzt interessiert mich zuallererst mal, interessierst du dich schon immer für Fußball, insbesondere für europäischen Fußball, oder kam das erst so nach und nach mit deinen Jungs?
Also bei mir in der Familie hat mein Papa nie Fußball gespielt. Unglaublich. Aber
nie.
Und er kennt mittlerweile ein bisschen, ja, ein paar Namen von berühmten Fußballspielern, aber sonst nicht. Nee. Also diese Fußballliebe habe ich natürlich mit meinen Jungs entwickelt. Ne? Und meine Jungs fehlen mir sehr, weil manchmal, wenn ich ein Spiel gucke, ich habe wenig Ahnung von ein paar Sachen vor der Bundesliga. Ne? Und dann fehlen meine Jungs, weil ich muss fragen, wie das ist. Ne? Und mein Mann, naja.
Doch, also Papa, ich würde schon sagen, mein Papa ist jetzt Fußballfan, aber jetzt nicht Fußballfanatiker wie wir, aber ich finde es ganz witzig. Wir sind ja, meine Mama kommt ja zu 100% aus Ecuador, was mich 50% Ecuadorianer macht. Und die Familie von meiner Mama ist atypisch, was Fußball angeht. Also ganz genau. Deine direkten Brüder. Das ist immer, war immer wieder schön, mit denen kicken zu gehen. Die haben sich wehgetan beim Aufwärmen.
Das ist eine atypische lateinamerikanische Familie, genau, das stimmt.
Zum Beispiel die andere Seite, die sind ja alle Liga de Quito-Fans. Und die gehen ins Stadion, die können alle ein bisschen spielen, die können die Hymnen, die sind schon dabei. Aber so meine Onkels, mein Großvater, nie.
Ganz wenig.
Ganz wenig, ja. Nein. Also das ist Nein. wirklich, das haben
nur,
wir.
Nur wenn Ecuador in der WM mitmacht, aber sonst nicht.
Und das ist ja krass, als meine Großeltern jung waren, als meine Onkels jung waren, als meine Mama ist ja noch jung, aber noch jünger war, da hat die Ecuador nicht mitgespielt, weil die erste WM von Ecuador war ja 2002. Das ist krass, das muss man mal bedenken. Die haben davor nie bei einer WM mitgespielt.
Ja. Traurig, aber war.
Hast du das damals schon wahrgenommen, Hannes? Nee, oder?
Dass Ecuador nie bei einer WM war?
2002.
Achso, ja, nee, gar nicht. Aber darüber wurde gesprochen. Weißt, bei der WM 2002 war das so Ecuadors silberne Generation und WM 2006 war Ecuadors goldene Generation. Und als ich so angefangen habe mit Fußball, dann wurden immer wieder diese Namen gedroppt aus den Generationen.
Ja, und dann, also damals hat angefangen diese neue Welle, kann man sagen, dass Mamas auch stark mitmachen und vor allem, dass Frauen sich auch für Fußball interessieren, ne?
Ja. Ja, wie ist das sonst in Südamerika und in Ecuador jetzt speziell mit Frauenfußball? Oder ist das eher so eine Männersache, dass nur Männer Fußball schauen und sich dafür interessieren? Oder gibt's da
mittlerweile würde ich sagen, ist genauso wie in Deutschland. Also viele Frauen hören mit und machen mit. Und Frauenfußball, also ja, ne, die müssen sich durchkämpfen. Aber jedes Mal ist berühmter, die kriegen auch mehr Sponsoren. Also, ja, kann man. Es ist besser geworden, natürlich.
Ja, aber das heißt, interessierst du dich dann auch für südamerikanischen Fußball oder Ecuador oder bist du eher nur auf europäische
Fußball? Leider nicht so sehr wie für die Bundesliga. Na? Okay, und für die WMs natürlich.
Ja, aber jetzt musst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch verraten, welche Mannschaft unterstützt du denn? Von wem bist du denn Fan?
FC Bayern natürlich, wie meine Jungs.
Brian, das ist nicht gut. Wir sind jetzt hier in Unterzahl als Nicht-Bayern-Fans.
Ja, weil es die bekannteste deutsche Mannschaft ist. Also so ist es halt. Klar, wir haben Freunde, die sind für Hamburg, andere sind für Karlsruhe natürlich, die Zingles, Karlsruhe, einige für Stuttgart.
Ganz schlimm.
Ja, Dortmund auch. In der Familie gibt es auch Leute, die Dortmund lieben. Aber sonst, also Bayern München ist alles. Also, ne? Super international.
So ist ja, es das halt. Stimmt schon. Bayern war so die erste Bundesligamannschaft, die so diesen Schritt gemacht hat und Marketing auch weltweit betrieben hat und dadurch dann natürlich auch auf der ganzen Welt irgendwie Fans generieren konnte. Ich glaube, heute auch aus deutscher Perspektive von den deutschen Vereinen, glaube ich, immer noch die internationalste Fanbase hat. Also ich glaube, die anderen Vereine konnten das nie aufholen.
Als ich in Peru gelebt habe, war ja Claudio Pizarro damals der Goalscorer von den Bayern und deswegen war Bayern ein Riesending. Also so jedes Bayern-Spiel wurde im Öffentlichen in Peru übertragen. Du konntest Bayern gar nicht aus dem Weg gehen. Und die Bundesliga war riesig angesagt, natürlich auch Schalke mit Jefferson Fafan. Damals hat Carlos Zambrano auch bei Eintracht Frankfurt gespielt. Also du hattest schon viele peruanische Spieler in der deutschen Liga, aber Nummer eins war damals natürlich der FC Bayern.
Und dass die Spiele von der Bundesliga bei uns übertragen werden, also das ist wirklich super. Ja? Das ist klasse. Und das hat sich geändert in den letzten Jahren. Und dann kann man updated sein. Ne? Das auf jeden Fall.
Jetzt hast du aber gerade eben schon kurz angesprochen, dass die Nationalmannschaft auch ein großes Thema ist, wenn Ecuador bei der WM spielt. Wir haben es gerade gehört, das erste Mal 2002, 2006 auch dabei gewesen, oder?
Ja, ja. Stark. Und
eben auch letztes Jahr dabei gewesen. Wir haben es ja auch schon ab und zu mal hier im Podcast angesprochen. Hannes hat auch erzählt, dass es in Ecuador eine viel größere Nummer war, die WM, als hier in Deutschland. Es war ja sehr kritisch gesehen hier. Jetzt erstmal die erste Frage an dich. Wie hast du denn jetzt die WM in Katar wahrgenommen aus der Perspektive, quasi, dass du ja Ecuadorianerin bist und jetzt nicht wie wir Deutsche?
Also, Für uns als Banana Republic, dass wir wieder mitmachen durften in einer WM, war wirklich klasse. Weißt du, im Moment, wir haben eine ganz schlimme politische und wirtschaftliche Krise. Und dass unsere Jungs geschafft haben, wieder mitzumachen, es war wirklich, wirklich sehr schön. Und das ist der einzige Moment, wo wir alle Äquatorianer uns fühlen. No? Dann kommt dieses Patriotismus, ja. Es war richtig geil. Alle haben sich getroffen, um die Spiele zu gucken. Also die Stimmung im Land war viel besser, auch wenn wir gleich in der ersten Runde.
Ja. Deutschland ja auch.
Okay, das hat niemand erwartet. Aber für uns einfach da zu sein und mitzumachen und wie viele Leute von Ecuador nach Katar geflogen sind, um live alles zu erleben, es war wirklich unglaublich, unglaublich. Also für uns war klasse. Und naja, diese ganzen Probleme und Diskussionen im Hintergrund waren für uns, also haben überhaupt keine Rolle gespielt.
Auch in den Medien, war auch in den Medien darüber nichts zu sehen, nichts zu hören? Oder?
Niemand konnte verstehen, was in Deutschland passiert war. Also wir waren niemand hat verstanden, was, warum? Warum sind alle beleidigt? Warum haben alle nicht mitgemacht? Also bei uns wurde überall übertragen die Spiele. Weißt du, in jeder kleinen Kneipe, in jeder Späti, in jedem kleinen Ding. Also es war wirklich klasse, wie alle mitgemacht haben. Und Trikots, also äquatorianische Trikots, die wurden ausverkauft. Nee, also.
Ja, nee, das ist wirklich in Lateinamerika, besonders in Ecuador, eine mit Fußball nicht so erfolgreiche Mannschaft, ist das ein ganz anderes Ding. Und was meine Mama gerade anspricht, ist, dass jedes kleine Lokal die Spiele gezeigt hat, hat ja auch einen wirtschaftlichen Hintergrund, weißt? Wenn du in Ecuador als Kneipe die Spiele nicht gezeigt hast, kam niemand zu dir. In Deutschland hattest du ja das große Glück, dass viele Menschen diese WM boykottiert haben und als Fußballkneipe konntest du sagen, hey, wir zeigen in der Zeit was anderes, kommt hierher. Aber wenn du in Ecuador die Spiele nicht gezeigt hast, ging halt niemand zu dir, weil alle die Spiele sich anschauen wollten. Und was du auch angefragt hast, Walle, es hat sich, also in den Medien in Ecuador wurde nichts über irgendwas anderes berichtet. Da gab es Berichte, welches Hotel die ecuadorianische Mannschaft hat und wie die ecuadorianische Spieler da hinkommen und wie die ecuadorianische Spieler sich an die Wärme akklimatisieren und bla bla. Aber das Ganze hintendrum wurde in Ecuador wirklich in keinem Nebensatz angesprochen.
Gar nicht, gar nicht.
Was mich gerade noch interessieren würde in dem Zusammenhang ist, hast du das dann irgendwie auch, hat man mitbekommen, dass sich die Deutschen oder dass sich manche europäische Staaten da dann drüber aufgeregt haben? Wurde das thematisiert? Also, dass es Kritik gab von anderen Ländern?
No, es war kein Thema. Also, viele von meinen Freunden haben das mitbekommen, weil ich das erzählt habe, ne? Weil der Hannes uns erzählt hat, was in Deutschland passiert. Aber sonst, Und niemand konnte verstehen auch, warum waren alle so empfindlich. Ja,
aber hättest du dir jetzt aus der Perspektive mehr Informationen durch die Medien darüber gewünscht, über die Hintergründe, zum Beispiel auch, dass die WM ja also in einer anderen Jahreszeit als normalerweise stattfand, dass die ganzen Stadien erstmal gebaut wurden, unter welchen Umständen sie gebaut wurden, dass es sehr kritisch gesehen wird in Europa?
Also über die deutschen Medien waren wir updaten mit der ganzen Diskussion und das war schon schlimm, natürlich. Aber für die Mehrheit der Bevölkerung in Ecuador hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Niemand hat sich dafür interessiert.
Und was du gerade ansprichst über die Jahreszeit, in Quito hast du ja keine Jahreszeiten per se. Du hast Regenzeit und du hast Trockenzeit. Das heißt, ob die WM im Juli stattfindet, wo es trocken ist, oder im Dezember, wo es einmal alle drei Wochen regnet, spielt überhaupt keinen Unterschied.
Das heißt, das war auch gar kein Faktor zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie eine andere WM als normalerweise.
Null.
No. Nada. Klar, und das hat auch beeinflusst natürlich in Deutschland, weil die Stimmung auch so winterlich, kann man sagen. No? Nee,
ja.
Gar nicht.
Ja, dann doch immer wieder spannend, dass man das aus anderen Perspektiven so sieht.
War eine Ehre, mitmachen zu dürfen.
No. Ja, wir haben da, glaube ich, schon noch einen sehr eurozentristischen Wahrnehmung immer wieder, auch gerade in Deutschland. Und ja, das finde ich wirklich sehr spannend, dass du das auch so nochmal in der Klarheit sagst. Und ich glaube auch, dass wir auch im Verhältnis, weil das hat ja jetzt auch nicht dazu beigetragen, dass das Verhältnis zwischen Fans und Nationalmannschaft besser wird, sondern dass es einfach auch nochmal irgendwie diese ganze Fußballwelt nochmal abdriftet von den Menschen, die das verfolgen. Und aber in anderen Ländern ist es eben halt nochmal ganz anders. Da ist es nochmal mehr eine Ehre, da ist es noch mehr einfach ein größeres gesellschaftliches Ding mittlerweile, weil es einfach so selten vorkommt.
Na, und vor allem in der Zeit war sehr wichtig, dass wir als Land wieder zusammen waren. Na, weil die Krise war ganz schlimm. Und zum Glück durfte Ecuador mitmachen. Das war für uns, also das hat wirklich die Stimmung verbessert.
Ja, das ist gut, dass du es gerade nochmal ansprichst. Das wollte ich jetzt nämlich nochmal nachfragen. Es ist vielleicht nicht für alle so ganz klar, wie die politische Situation beziehungsweise welche politische Krise du meinst in Ecuador. Kannst du da kurz das in zwei, drei kurzen Sätzen zusammenfassen und das mal so erklären, was da los ist gerade?
Also im Moment ist es so, wir sind eine Narkostadt. Wir sind eine Brücke zwischen Kolumbien und Peru und über unsere Häfen geht die Kokain Richtung Europa. Und leider, die Drogenbaronen haben das ganze Land gewirbelt.
Ja, genau, das kannst du
sagen. Ja. Und diese Regierung war nicht in der Lage, alles unter Kontrolle zu haben. Also ich glaube, mit dem Thema Drogen ist man einfach überfordert als Regierung, ja. Und ja, die Armut spielt auch eine wichtige Rolle natürlich. Und die Leute haben keine Bildung, keine Erziehung. Und ja, es ist manchmal wie im Film. Und die Sicherheitslage ist im Moment sehr kritisch. Viele fliehen. Viele kommen hier in die USA. Und jetzt kann ich verstehen, warum natürlich. Ne? Und wir haben Wahlen jetzt in 1,5 Monaten. Und es ist schwierig zu erklären, ne? Weil es gibt viele Unterschiede unter der Bevölkerung. Ne? Es gibt Leute, die mit $1 am Tag überleben müssen und es gibt andere, die vom Wohlstand genießen.
Du hast wie in vielen Ländern der Welt wird natürlich dieser Unterschied zwischen Arm und Reich wird viel, viel krasser, aber du hast in Ecuador nicht diesen Mittelstand, den du in Deutschland hast, der in den letzten Jahren in Deutschland immer sehr befestigter wurde, jetzt ein bisschen abgekackt ist, aber das hast du in Ecuador nicht. Und was meine Mama auch gerade gesagt hat, in diesem Narkostaat, ich meine, es gibt kein Land auf der Welt, was gegen die Drogenbaronen ankommen kann. Die USA haben das 30, 40 Jahre lang versucht, in Kolumbien und in Mexiko und fliegen nur auf die Fresse. Deswegen jetzt nur so am Rande die Nachricht an alle, die meinen, sie müssen ihren Abend mit ein paar Näschen witziger machen. Ihr supportet Kriminalität, ihr supportet Prostitution, ihr supportet wirklich einen Ausnahmezustand in vielen lateinamerikanischen Staaten. Also lasst einfach die Finger davon. Aber nee, deswegen, wie gesagt, wie meine Mama gesagt hat, diesen Monat der WM, das war in Ecuador so krass, wie das ganze Land sich einfach geeinigt hat, so hey, wir machen mal 3 Wochen, 4 Wochen, kein Scheißdreck, okay? 3, 4 Wochen ist hier alles Piano, Ecuador spielt, wir gucken alle zu. Und Argentinien hat gewonnen, das war natürlich, in Ecuador fühlt sich jeder zweite Argentinier.
Gut, dass du das erwähnst, Hannes. Als Argentinien gewonnen hat, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie bei uns gejubelt und gefeiert wurde. Und viele haben gesagt, zum Glück hat Argentinien gewonnen, weil so könnten wir auch als Latinos mitfeiern und mitjubeln. Es war unglaublich. Autokurs auf der Straße, also Partystimmung, es war unglaublich, unglaublich. Auch wenn die Argentinier für uns manchmal etwas zu arrogant sind, aber die haben das verdient, ja. Und alle sagen, Lateinamerika hat die WM gewonnen. Wir Latinos haben die WM gewonnen. Und das spielt auch eine wichtige Rolle, ne? Und
aber das ist war Weihnachten.
Nee, also es war unglaublich.
Aber das ist doch eigentlich wirklich, wirklich schön, so zu hören, dass es der Weltfußball und gerade eigentlich die WM, wofür sie eigentlich mal gedacht war, Menschen zu vereinen, dass das immer noch klappt und für Frieden zu sorgen und der Sport das immer noch kann. Und nicht wie in Deutschland es jetzt gerade ist, dass Sport immer wieder zu einem politischen Thema wird, dass es immer wieder zur Spaltung führt, dass es immer wieder zu Streit führt. Deshalb ist es ja eigentlich schön, dass es in anderen Teilen der Welt oder in anderen Ländern immer noch anders laufen kann. Das ist total schön zu hören deshalb. Und ich fand es jetzt eigentlich auch mal ganz erfrischend, so eine positive Perspektive auf die WM zu hören, weil gerade Brian und ich ja schon eher sehr, sehr negativ sind und ein sehr negatives Mindset mit der WM assoziiert haben. Deshalb fand ich es jetzt wirklich schön, so positive Dinge darüber zu hören. Und apropos positiv, jetzt haben wir gerade eben schon kurz angesprochen, 2002 war Ecuador das erste Mal bei der WM dabei. Würdest du sagen, das war deine schönste Fußballerinnerung oder was ist so das Schönste, deine schönste Erinnerung, die du mit Fußball in Verbindung bringst? Ist es die WM von Ecuador? Ist es vielleicht das erste Mal, als Hannes auf dem Platz stand? Was verbindest du mit Fußball?
Als meine beiden Jungs gespielt haben, als beide gekickt haben. Jeden Sonntag waren wir unterwegs, entweder mit Hannes oder mit Christopher. Also, und das war wirklich klasse. Also, für einige Eltern war es schon ein bisschen nervig, jedes Wochenende das Gleiche. Aber damals in Lima, wir haben es genossen und so haben wir auch andere Leute kennengelernt und auch ein Teil von Lima, die für uns nicht so nah war am Anfang, ne? Die wie einige Mannschaften so arm und bescheiden waren, ne?
Ja, nee, das ist echt, also in Ecuador und in Peru, vor allem in Peru, wo mein Bruder und ich noch aktiv gespielt haben, ja, ist ja wirklich Fußball ein Weg aus der Armut raus. Also in Deutschland hast du auch viele Leute, die durch Fußball und durch Sport aus der Armut kommen, aber du hast in Deutschland nicht diese krasse, kranke Armut wie in Lateinamerika. Und das war dann auch schon immer crazy zu sehen, wie wichtig es den Menschen war, wie wirklich die Mütter und die Väter von den Gegenmannschaften oder auch von der Eigenmannschaft immer dahinter standen. Und es ist auch was anderes in Lima. Lima ist eine 10 Millionen Menschenstadt. Das ist ein Riesenloch. Wir hatten das Glück, ein bisschen außerhalb zu wohnen und es war halt arschweit weg von allem. Und deswegen muss ich mich natürlich bei meiner Mama, bei meinem Papa auch bedanken, was sie da mitgemacht haben. Als ich noch das Mindset hatte, hey, ich werde Fußballspieler, ich werde Profikicker und bin dann in jedes Turnier gedackelt. Das war manchmal schon ein bisschen krass. Aber nee, das ist ein ganz anderes Ding. Also so Jugendmannschaften Peru, Jugendmannschaften Deutschland, das sind zwei komplett andere Welten. Also das kann man in keiner Hinsicht miteinander vergleichen.
Nee, also wir können uns noch mit dem Hannes immer erinnern. Er hatte einen sehr guten Kumpel, der hat bei uns noch eine Stunde weit entfernt gewohnt und wir haben ihn immer mitgenommen. Und die Eltern waren sehr bescheiden und er war immer mit dem Opa unterwegs. Und die Leute, die ganze Familie macht mit, damit dieser Fußballspieler vielleicht irgendwann mal ein bisschen Erfolg hat. Das zu erleben und zu sehen, alive, es war unglaublich. Weißt du noch, Hannes, einmal hatten wir ein Spiel, oder da, ich glaube, das war der Christopher. Der Christopher hatte ein Spiel in einer Nachbarschaft und es war ziemlich gefährlich. Und die einzige Bitte vom Trainer war, dass wir auch Kickschuhe mitbringen für die Kinder.
Also für die Gegenmannschaft.
Für die Gegenmannschaft, weil die hatten keine richtige Kickschuhe und die haben sich beleidigt gefühlt. Und in dem Moment, man denkt, wow.
Nee, also da merkt man wirklich, wie gut man es hat. Aber wie gesagt, das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen.
No,
also
das ist eine ganz andere Welt.
Ja, komplett, ne? Komplett
anders. Dann, deswegen verstehen wir nicht diese Meckereien und diese Überempfindlichkeit, die in Deutschland manchmal herrscht. Ne? Dann sagen wir, Leute, kommt zu uns und guck, wie andere überleben, wirklich. Ne? Und der Fußballplatz war aus
Erde.
So einfach alles. Nein, also ich kriege noch Gänsehaut, ne? Wenn wir drüber reden. Und so konnten wir damals auch erleben, wie andere Menschen, ja, diese Beziehung zum Fußball ist ganz anders, weißt du? Dann kommt die ganze Familie zum Training. Mama, Papa, 8 Geschwister, Großeltern noch dazu, weil die haben die Hoffnung, dass der Junge schafft in einer Mannschaft. Ne? Mhm. Unsere Perspektive war ganz anders. Ganz anders. Ne?
Hast du bei Hannes oder bei Christopher gedacht, einer von beiden könnte vielleicht Geld verdienen mit Fußball und Profi werden?
No. Uns hat Spaß gemacht. Wir hatten eine nette Clique mit den Eltern gehabt. Ja, wir haben jedes Wochenende eine neue Nachbarschaft kennengelernt und andere Leute kennengelernt. Aber.
Nee. Ich weiß noch ganz genau, ich bin in die E-Jugend oder keine Ahnung, in welche Jugend ich gekommen bin, also vergleichsweise. Und dann wurde das Training von 3 auf 5 Mal die Woche geswitcht. Und es war jedes Mal 1 Stunde Autofahrt hin, 1 Stunde Autofahrt zurück. Und dann hat meine Mama, ich weiß es noch, gesagt, Hannes, du hast mehr in der Birne als in den Beinen. Und das war so ein kleiner Hint, so hey, lass das mal. Versuch mal irgendwie anders, dein Geld zu verdienen.
Klar, in dem Moment, also diese Familien, wo ein Junge richtig gut gespielt hat, weißt du, die haben alles aufgegeben. Alles aufgegeben. Die sind jeden Tag zum Training gegangen. Der Hannes hatte Freunde, die haben einfach die sind nicht mehr in die Schule gegangen. Ja, und in dem Moment habe ich gedacht, nein, also irgendwas läuft falsch. Ne, bei uns ist es nicht der Fall. Also dann, okay, als Hobby, super, weitermachen, wir unterstützen das. Aber sonst, no.
Nur kurz, Brian, wie war das bei dir? Als du noch in der Jugend gespielt hast, waren deine Eltern auch immer überall am Start? Oder warst du eher, haben sie sich da eher zurückgezogen?
Nee, ich muss gerade schmunzeln, wenn du das so erzählst, auch mit der Clique und so, weil nämlich es war bei meinen Eltern sehr ähnlich, dass am Anfang auch anscheinend mein Vater hat immer mir mal erzählt, dass er, bevor ich auf die Welt gekommen bin, er immer gehofft hat, dass sein Sohn nicht Fußball spielt, dass er nicht am Wochenende immer auf dem Fußballplatz gehen muss. Aber am Ende waren sie doch auch fast eigentlich bei jedem Spiel dabei, vor allem auch zu Hause natürlich, und haben dann auch echt einige gute Freunde kennengelernt darüber. Also das ist wirklich interessant. Also hatten da auch dann irgendwann mal eine nette Clique. Das ist dann schon auch echt immer nett gewesen. Dann hat man am Ende der Saison gegrillt und also eben zwei oder beziehungsweise drei gute Freunde von meinen Eltern, mit denen sie immer noch jetzt auch gut befreundet sind, haben sie durch den Fußball kennengelernt überhaupt. Also das ist schon auch mal so, kann eben auch hier ne, das hehre Ziel des Fußballs Leute irgendwie verbinden. Ja, also deshalb, ich fand das sehr amüsant, was du gerade erzählt hast, dass ja irgendwie trotzdem, obwohl es ein Aufwand ist, dann geht man halt doch hin und chillt halt da ein bisschen vor sich hin. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn meine Kinder das auch machen, dann lerne ich auch ein paar Leute kennen noch.
Ich freue mich auch, wenn meine Enkelkinder das machen.
Siehst du, hast du gehört, Hannes? Leg mal einen Zahn zu.
Ja, in 10 Jahren, ja? Oder 12.
Aber das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich habe noch eine letzte Frage für dich vorbereitet. Wir hatten gerade jetzt schon geklärt, du wusstest relativ schnell, dass Hannes mehr im Kopf als in den Füßen hat. Was denkst du heute über Hannes? Was wünschst du ihm für seine Zukunft?
Viele Reisen, ja. Viele Reisen, auf jeden Fall. Eine nette Partnerin. Das hat er schon.
Es ist krass, wie dieses Elternshaming nicht aufhört.
Viele gute Freunde auf der ganzen Welt. Ja, das auf jeden Fall. Und vielleicht mehr Geduld manchmal. Das wünsche ich auch meinem Sohn.
Ja. Hat er die Geduld von euch nicht bekommen?
Also, manchmal. Kennt ihr nicht den Hannes?
Doch, ich bin mit allen Menschen auf der Welt geduldig, nur mit dir und mit dem Papa nicht. Das sind die einzigen Menschen,
wo man... Ja, das ist ganz klar. Ja. Das ist ganz klar. Wir sind dafür, Hannes.
Ach, schön. Ja, also Hannes, ich würde sagen, ich spreche mal im Namen von mir und Brian, das wünschen wir dir alles auch.
Danke.
ich nicht.
Nein, also ich denke, das war ein sehr, sehr gebührender Abschluss unseres ersten Gastes, unseres ersten Gastauftritts hier bei Dreierkette VBH. Danke dir, dass du da warst. Das war wirklich sehr, 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 sehr spannend. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ganz viel gelernt. Wir durften viele, viele spannende Eindrücke hören. Ich hoffe, es hat dir auch viel Spaß gemacht.
Vielen Dank nochmals für die Einladung. Ja, es hat Spaß gemacht und vor allem jetzt kenne ich euch beide. Das ist auch super, ne, dass wir uns kennengelernt haben. Jetzt weiß ich, wer ihr seid. Ja, nee, ja. Super. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir. Sehr spannend gewesen und im nächsten Leben, dann lernst du auch meine Eltern auf dem Fußballplatz dann kennen bei mir, bei unserem Kicken.
kann ja noch kommen, weißt du. Ja.
Die Enkelkinder, das wär's.
Brian, ich glaube, davor fliegen wir zwei eher mal nach Ecuador.
Oh je. Ja, das steht auch noch an.
Hannes, möchtest du auch noch ein paar abschiedende Worte nennen?
Ja, mich hat es sehr gefreut. Ich fand es cool. Ich meine, ich hab ja das Glück, Pech, dass ich sehr weit weg von meinen Eltern wohne, aber ich sie trotzdem zweimal, dreimal im Jahr sehen kann. Und deswegen ist es immer wieder cool. Meine Mama war dieses Jahr schon in Berlin, jetzt sind wir in Washington zusammen. Das ist echt ganz nice. Hoffentlich am Ende des Jahres auch wieder in Berlin.
Jawohl.
Ja. Ich fand's super. Und hör, wir haben ja noch einen ganzen Tag vor uns. Heute ist 4th of July. Heute ist die Geburtsstunde der Demokratie. Es ist gerade mal kurz vor 15 Uhr. Das heißt, bei uns steht noch vieles an. Wir gehen die Fireworks schauen. Deswegen war das eigentlich ein ganz cooler Tag, ein ganz guter Moment, um jetzt eine Pause zu machen, weil im Baseballstadion hatte es 32 Grad. Wir haben wirklich aus Stellen geschwitzt, die ich gar nicht wusste, dass sie schwitzen können. Und jetzt sind wir in der Wohnung. Es ist ein bisschen kühler, deswegen das war das gerade ganz nice.
Ja.
Sehr, sehr schön. Also Hannes, deine Mama ist jetzt in den Feierabend erlassen. Da, du darfst Mittagspause machen. Hannes, du musst noch ein bisschen ran. Für dich steht noch was an.
Ja, hört es mir nicht an, dass ich richtig krank bin, oder hört ihr das nicht?
Nee, nee, überhaupt nicht. Nee, wirklich, ich war auch so, hey, Hannes, du bist doch krank.
Ja, aber schau dir meine Augen an, siehst du das? Das sind keine Freudesträne, weil ich dich sehe.
Sie sind wunderschön, wie immer. Die funkeln.
Du bist wie immer außer Rand und Band. Aber das ist natürlich auch vielleicht, ja, sehr stark.
Ach, liebe, liebe Leute, nachdem wir jetzt unsere ersten Rubrik mit Gast hatten, und es hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht, muss man natürlich auch sagen, bevor wir zur nächsten neuen Rubrik kommen, bauen wir erstmal altbekanntes, traditionelles ein. Nichts Neues, nichts Besonderes. Hier kommt euer Dreierkette VBH Quiz. So, ihr zwei, ich habe jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Wer von euch hat jetzt was mitgebracht eigentlich?
So, Jungs, ich habe ein Quiz mitgebracht. Es ist eine kleine Mischung aus Fußball und Familie, weil meine Ma heute dabei war, und ein bisschen was zu Demokratie, Politik, weil heute Geburtsstunde der westlichen Demokratie, 4th of July, United States Number One, ist. Deswegen, Jungs, die erste Frage. Es geht um einen Vater und einen Sohn. Es gab bei der isländischen Nationalmannschaft die Auswechslung eines Papas und sein Sohn wurde eingewechselt. Wisst ihr, um wen es sich dabei handelt? Ihr kriegt keine Antwortmöglichkeiten.
Dunkle Erinnerung habe ich, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher.
Ich kann euch verraten, der Sohn hat bei Barca und bei Chelsea gespielt.
Island.
Ah, Sigurdsson, oder?
Na, fast. Also Son auf jeden Fall, ja.
Wer hat denn der? Ich habe keine Ahnung.
Johansson?
Ja, auch nicht ganz so falsch. Aber ich denke, ich lüfte es mal. Es war Arnor, der Papa, der wurde ausgewechselt für seinen Sohn Eidur Gudjonsson. Kennt ihr den noch?
Ah, noch nie gehört. Das
sagt mir nichts.
Hey, der hat bei Barca und bei Chelsea gekickt. Das war der erste international bekannte Spieler von Island. Den haben sie 2016, als dieser ganze Hype war, nochmal aus dem Ruhestand gezerrt, damit er 2018 bei der WM dabei ist.
Hey, in welchem Jahr war das, in welchem Jahr hat er bei Barca gespielt?
Der hat mit Ronaldinho gespielt, 2006, 2007.
Boah, krass.
Ja.
Crazy.
So, dann zweite Frage. Bei welchem Verein gab der Sohn vom legendären Bayern-Spieler Mehmet Scholl sein Profidebüt?
Warte, lass mich nachdenken.
Warte, ihr habt Antwortmöglichkeiten.
Ach so, gut.
War das beim Stadtrivalen 1860 München? War das bei der Jugendmannschaft seines Papas KSC? War es beim Rivalen BVB oder war es ganz einfach in dem FC Bayern Nummer 2 Verein?
FC Bayern 2, sage ich.
Nee. Ich glaube, das war bei 1860.
Also, Noah hat recht.
Scheiße!
Lukas Scholl hat sein Profidebüt beim FC Bayern 2 gemacht. Der hat damals Pep Guardiola auch sehr überzeugt. Der wurde in die erste Mannschaft gerufen, hat aber nie sein Profidebüt bei den Bayern gegeben. Wisst ihr, wo er mittlerweile spielt?
Udaring?
Naja, also, wenn ihr das wüsstet, das wäre zu krass. Das musste ich heute nachgoogeln. Der spielt in der vierten österreichischen Liga. Also, er hat es weit geschafft.
Vierte österreichische Liga. Also, ich glaube, da könnten wir auch noch mitspielen.
So, der hat es echt weit geschafft. So, die letzte Frage zu Familie und Fußball. Jungs, die Ex-Freundin von Cristiano Ronaldo, Irina Shayk, spricht uns hier aus?
Shayk.
Genau. Shayk. Keine Ahnung. Also, Irina, ihr wisst alle, wen wir meinen, hat sich von Cristiano Ronaldo getrennt. Was war denn einer der Hauptgründe, die sie und auch er nannten, warum die sich getrennt haben? Keine Antwortmöglichkeiten.
Puh, das stellt hier Fragen. Da müsste ich jetzt mal die Gala durchblättern, die hier neben mir liegt.
Ich würde sagen, Ronaldos ausgeprägte Arroganz.
Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ich glaube, dass einer der Gründe tatsächlich ihre Affäre war mit The Rock.
Krass.
Sie hatte eine Affäre mit Dwayne The Rock Johnson?
Also ich meine, mit dem war sie dann danach zusammen. Zumindest teilweise.
Ich glaube, nee, Brian liest wirklich die Gala.
Ja, aber ich bin auch.
Beim Zahnarzt letztens, ja, klar.
Die war ja in einem Film mit The Rock Johnson. Nee, die war danach mit Bradley Cooper zusammen. Die hat einen Sohn mit Bradley Cooper.
Ja, aber sie war auf jeden Fall kurz mit The Rock zusammen.
Ja, nee, der eigentliche Grund, warum, also den beide genannt haben, war, dass Ronaldo ein viel zu großes Muttersöhnchen ist. Und es ging damals, der große Streit war, dass Ronaldo nach Portugal wollte auf den Geburtstag von der Mama und sie wollte irgendwie nach feiern gehen auf Ibiza und hat Ronaldo gesagt, so, nee, das kann nicht sein, so, wir trennen uns. So, das waren die Fragen zu Familie und Fußball. Jetzt geht's zu Politik und whatever. Jungs, ihr müsst mir sagen, welches das erste Land auf der Welt das Wahlrecht für Frauen eingeführt hat. Und extra Bonus, wenn ihr wisst, in welchem Jahr.
Eine gute Frage.
Ich gehe...
Es war nicht die Schweiz auf jeden Fall.
Nee.
Ich weiß es. Mit.
Jetzt, Finnland. Halt Gott, darf ich jetzt mal meine Antwortmöglichkeit ausreden hier?
Ja,
ich sage nämlich Norwegen.
Nee, Finnland 1906.
Ah, liegt beide falsch. Das erste Land war Neuseeland. 1893.
Ach krass, interessant.
1893. Ja.
Genau, das war.
Früh dürfen die schon der Welt, das gibt's ja nicht.
wisst ihr, wann das in Deutschland war?
Ja, das ist nur gar nicht so lange her.
1918.
Genau, es waren 100 Jahre, als wir mit dem Studium angefangen haben. Das war die erste.
Ist doch schon eine Weile her.
Das war die erste Vorlesung mit der Zuba damals.
Ja. Mit wem?
Nee, ah, sorry, darf man nicht nennen.
So. Voldemort.
Heute feiern wir ja in den USA 4th of July, Independence Day, die Geburtsstunde der ältesten Demokratie der Welt, der ältesten westlichen Demokratie der Welt.
Und der schlechtesten.
Ich will von euch wissen, welche ist laut Constitution von diesem Land die jüngste Demokratie der Welt?
Im Westen oder generell?
Generell auf der Welt. Die jüngste Demokratie.
Kurze Frage, wie hast du das rausgefunden? Also wie hast du das gegoogelt?
Also es gab viel Change, vor allem im afrikanischen und asiatischen Teil der Welt, was so von Monarchie, Halbmonarchie, parlamentarischer Monarchie auf komplette Demokratie umgegangen ist. Und dann habe ich das nochmal mit dem Freedom House Index abgeglichen, denn es gab zwei Länder, die waren da im konkurrierend, aber das eine Land ist jetzt wieder rübergeswitcht. Die haben jetzt wieder einen Diktator, deswegen zählt das Land nicht.
Ich muss passen, ich habe keine Ahnung.
Ich habe auch wirklich absolut keinen Plan.
Okay, was würdet ihr denn sagen, ist das jüngste Land der Welt?
Südsudan?
Richtig.
Ja, aber die haben ja einen Diktator. Die würde ich jetzt nicht als zur Demokratie zählen.
Ja, eben nicht. Die haben im Vergleich zu, was war das? Irgendeine Insel in Ozeanien, die haben wieder einen Diktator bekommen. Nee, aber Südsudan hat freie Wahlen, Südsudan hat immer noch ein Parlament. Und Südsudan ist die jüngste Demokratie der Welt, gegründet im Jahr 2011.
Interessant. Immerhin wusste ich das Land.
Ja,
das crazy. Ist crazy.
Hauptstadt übrigens Juba, ne? Ein bisschen ja, Geografie-Facts.
Oh, Brian hat so unnötiges Geografiewissen.
Das wusste ich nicht.
Hannes, hast du noch eine Frage? Da sind wir durch.
Das war's.
Ja, vielen Dank, Digga.
Achso, hey, Jungs, ganz kurz, könnt ihr mir sagen, welches Land den ersten Mann auf den Mond geschossen hat?
Russland. Das ist nie bewiesen, das ist alles eine Verschwörung, Hannes.
Die USA.
Ja, ist dir mal aufgefallen, dass die Fahne da geschwebt hat, also im Wind geweht hat? Das macht keinen Sinn.
Es macht auch keinen Sinn, dass die Fußstapfen von dem Bree nicht verwischen wurden und bla bla bla. Ja, ich weiß.
Ja, ja. Gell? Okay.
Ja. Gibt's eigentlich so Konspirationstheorien, an die ihr glaubt?
Ja. Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist immer so, es gibt gewisse Grad, also es gibt manche Verschwörungstheorien, die einfach Nonsens sind, wie flache Erde. So, das ist, würde ich sagen, so, das ist null, glaube ich, null. Und dann gibt es so Verschwörungstheorien, wo ich glaube, dass halt einfach ein bisschen mehr dahinter hängt, als man weiß vielleicht. Also,
ja, also ich
gerade wenn man von Amerika, ganz kurz von Amerika mit 9-11, da gibt es ja schon einige Verschwörungstheorien, die so ein bisschen, ob jetzt die Regierung davon wusste oder nicht, oder ob sie es als einen gelungenen Anlass hatte, damit sie die ganzen Patriot-Act da durchboxen konnte, das, ja.
Boah, Brian, dünnes Eis.
Ja, aber dazu haben wir sogar in der Schule mal was gesehen. Nee, bei mir ist so eher so, Elvis lebt noch und Michael Jackson ist nicht tot, so Verschwörungstheorien, glaube ich, manchmal.
Und wie sieht es bei euch mit Area 51 aus? Oder wie heißt es 51? Ja, 51, ja. Oder?
Ja. Es gibt ja keine Außerirdischen.
Ganz kurz, die Area, die hätte ja eigentlich irgendwann mal im 2020 gestürmt werden sollen von uns allen. Mhm. Und kurz davor, also da gab es ein richtig geiles Video dazu, ist Coronavirus in die Welt gekommen. Dann haben viele gesagt, oh, die haben die Naruto-Runners, weil du musstest ja als Naruto dahin rennen, weißt? Also Hände so nach hinten. Ja. Können wir auch mal eine gesonderte Folge drüber machen. Verschwörungstheorien, an die wir glauben.
Ja, also ich persönlich glaube ja, dass unter dem Central Park die Reichsten der reichen Kinder gefangen halten und deren Blut essen. Genau. So viel zum Thema. Schön, dass du das auch noch aufgegriffen hast mit den Verschwörungstheorien.
Hey, Xavier hat gesagt, es ist so. Deswegen, ich glaube Xavier Naidoo. Der hat das gesagt.
Xavier! Legende.
Oh, Leute, ey, das war jetzt gerade wirklich 6 Minuten totaler Schmarrn. Das würde ich sagen. Wir hatten heute einen Überraschungsgast. Wir hatten heute unser traditionelles Quiz wie jede Woche. Und heute haben wir noch, wie versprochen, eine neue Überraschungsrubrik. Und zwar hatten wir letzte Woche uns gegenseitig, also einerseits 3 Fragen aus der Community gehabt und wir hatten uns 3 Fragen gegenseitig gestellt und wir haben im Nachhinein festgestellt, dass wir eigentlich sehr, sehr viel Spaß daran hatten und das echt spannend fanden. Und deshalb würden wir das gerne als neue Rubrik aufnehmen. Jede Woche bringt einer von uns eine Frage mit an die anderen beiden und das darf sich derjenige, der sich die Frage mitbringt, darf sich das komplett frei überlegen, um welches Thema es gehen soll. Es kann Fußball sein, es kann sich ja allerdings auch außerhalb von Fußball bewegen. Und diese Woche werden wir mit der ersten Frage starten. Die Rubrik hat noch keinen Namen, oder?
Nope. Frage, Dreierkette, Frage.
Genau, okay. So, genau so, bitte. Die Rubrik heißt Frage, Dreierkette, Frage. Brian, du hast sie uns mitgebracht. Bitte leg los.
Ich habe gerade die Kreativen haben gerade den Raum bei mir verlassen. Ne? Ich habe die Frage mitgebracht. Ich habe eher so eine Frage. Die Frage ist so, was denkt ihr darüber? Das ist jetzt keine Ja-Nein-Frage oder so, aber wir haben ja am Anfang gesprochen über Felix Mecker oder Metscher, der ja jetzt doch zu Dortmund wechselt und es war ja so ein bisschen, sagen wir mal, ein Skandal, weil zum Hintergrund Felix Metscher auf seinem Instagram-Account sich hin und wieder, ich habe selber jetzt noch nicht nachgeschaut, wie und wann, und man hat auch vieles gelöscht, trans- und homophob geäußert hat. Und da war dann die Fanbase, gerade die natürlich die Queer-Unterstützer gerade die Fangruppe in Dortmund schon sehr dagegen. Und ich habe mir immer wieder Gedanken gemacht, weil das ist jetzt schon so, finde ich, das erste Mal so, dass wirklich aktiv von der Fanszene gegen einen Transfer aus politischen Gründen oder aus gesellschaftlichen Gründen vorgegangen wird. Und da hat mich einfach mal interessiert, was ihr dazu meint und vor allem ab welchem Grad es für euch nicht mehr okay ist, dass ein Spieler kommen kann.
Oh krass, ich hätte gedacht, deine Frage geht in eine ganz andere Richtung.
Sag mal wie?
Ja, ich hätte gesagt, was wir von seinen Aussagen halten und oder so.
Nein, also ehrlich gesagt, inhaltlich interessiert es mich gar nicht so sehr jetzt, was ihr dazu denkt, sondern vielmehr, wie politisch aktiv darf ein Spieler in eine bestimmte Richtung sein oder nicht, dass ihr ihn nicht mehr dulden würdet?
Ja gut, also ich würde mal sagen, erstmal finde ich es gut, wenn Fußballer auch politisch interessiert sind, jetzt politisch aktiv, weiß ich jetzt nicht so wirklich, ob ich das gut finde, aber wenn sie auf jeden Fall politisch interessiert sind, wie es zum Beispiel Goretzka ist, dann finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich würde sagen, sobald die Meinung eines Spielers sich in das Diskriminierende überschwappt, also sobald es eben eine diskriminierende Facette annimmt, sobald es eine demokratiefeindliche Facette annimmt, also alles, was im demokratischen, in unserem demokratisch-politischen Verständnis als okaye Meinung durchgeht, finde ich, ist in Ordnung, und alles, was darüber hinausgeht, finde ich, muss sich ein Verein eigentlich auch relativ schnell klar positionieren und sagen, nein, für sowas haben wir keinen Platz in unserem Sport, also wollen wir dich auch nicht haben, egal wie gut du bist.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit deiner Antwort mit, Walle. Ich denke, sobald ein Spieler Meinungen vertritt, die gegen eine bestimmte Gruppe innerhalb der Gesellschaft gehen, gegen eine Minderheit innerhalb der Gesellschaft gehen, sobald ein Spieler sich oder politische Interesse an irgendwelchen politischen Akteuren zeigt, die wiederum homophobische, ausländerfeindliche, whatever, also gegen eine Minderheit der Gesellschaft gerichtet sind, dann denke ich, muss man auch als Verein ganz klar Linie da ziehen, dagegen ziehen. Ich denke, so viele Fälle gab es in letzter Zeit jetzt nicht. Auf jeden Fall nicht im Top-Profi-Fußball, also 1. und 2. Bundesliga. Und ich denke, damit hat Dortmund auf jeden Fall ein Fass aufgemacht. Und wie du sagst, nur viele, viele Fans ein Großteil der Fanszene von Dortmund war ja dagegen, weil er ja schon sehr kritisch und beziehungsweise einfach, wie hast du gerade gesagt, feindlich gegenüber einer bestimmten Gruppe der Gesellschaft ist. Aber ja, also ich wie gesagt, ich gehe mit deiner Antwort mit, weil ich glaube, dem kann man auf keinen Fall widersprechen, wenn man normal denkt.
Also ich finde, das Interessante an diesem Transfer ist, dass man kann ja gut davon ausgehen, dass wir auch in der Bundesliga viele Spieler haben, die nach unserer Auffassung homophob sind oder homophob denken wahrscheinlich. Es gibt einfach noch einige Menschen in dieser Gesellschaft, gerade natürlich die, das was weiß ich, wo das in den Ländern, wo sie herkommen, vielleicht auch noch nicht so lange irgendwie oder keine Ehe für alle oder sowas gibt. In der Hinsicht, das möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie in irgendeine Richtung judgen. Ich glaube, dass das Pikante an dem Fall ist, dass er es vor allem auch öffentlich gemacht hat. Also sehr offen auf dem Instagram-Account zum Beispiel gepostet hat. Es gab ja auch mal diesen Skandal mit Wout Weghorst, der irgendwie dann irgendwelche Querdenker-Sachen repostet hat in seiner Story, auch direkt gelöscht und so. Also das ist wirklich ein sehr delikates Thema, auch für die Vereine, habe ich das Gefühl. Gerade eben auch in Deutschland, wo halt so politische Sachen dann schon echt immer heiß diskutiert werden und man irgendwie Angst hat vor dem Shitstorm. Also ich finde, ich habe da auch tatsächlich, finde es auch schwierig, wo man da die Grenze setzt, weil ja, ich meine, es ist ja auch dann, man kann ja wieder anders diskutieren, wo beginnt dann die Arbeitsplatzdiskriminierung, nur wegen der politischen Meinung oder aber vielleicht gerade deswegen. Also das finde ich sehr spannend. Also ich finde, da gibt es auch nicht eine klare Grenze.
Kann mich einer von euch mal nochmal kurz abholen? Ich habe es nicht ganz mitbekommen. Also ich habe die ganze Thematik mitbekommen. Ich muss allerdings erstens sagen, finde ich, wurde das in den Medien nicht so breit diskutiert. Also das Thema war irgendwie relativ schnell wieder vom Tisch. Ich fand, am einen Tag hat man das halt mitbekommen, dass es da problematische Äußerungen gab und am nächsten Tag wurde dann quasi irgendwie, also gefühlt am nächsten Tag wurde dann der Wechsel schon verkündigt und er hat sich distanziert davon, der BVB hat sich davon distanziert. Alles, was ich mitbekommen habe, dass das irgendwie im Hintergrund, ist der nicht irgendwie extrem christlich oder so? Also hat es nicht irgendwie so einen christlichen Hintergrund?
Ja, also ja, das ist natürlich auch wieder so ein Ding, was auf Twitter abgeht, was ich dann auch auf Twitter manchmal mitbekomme. Deshalb bin ich da wahrscheinlich auch nochmal biased, dass ich das als wichtiger empfinde, als es die meisten anderen. Aber ja, er ist sehr christlich und postet immer, das sieht man auch eben auf seinem Instagram-Account, viel über Gott und die Welt. Und ja, ich glaube auch, also eben, das ist ja jetzt auch nichts Verwerfliches erstmal, dass ein Spieler auch das offen auslebt. Eben, die Frage ist halt dann eben, ab wann eben diskriminiert dann eine Minderheit, ab wann ist es halt immer nicht mehr mit den Werten des Vereins vereinbar. Anscheinend ist es das. Er hat ja auch dann mal so eine, sag ich mal, sehr allgemein gehaltene Botschaft gepostet, wo er eben gesagt, er liebt alle, er will niemanden diskriminieren und so weiter. Also das war wahrscheinlich dann der Punkt, wo dann der BVB gesagt hat, okay, das machen wir. Aber ja, es wird spannend so sein, wie es, ob das sich das Postingverhalten ändert oder irgendwie.
Ja, aber weil nur was du gerade meintest, ich habe jetzt gerade ein bisschen so recherchiert hier nebenbei. Das ist schon ein größeres Thema gewesen, weil sogar die Washington Post hat darüber geschrieben, dass jetzt der BVB einen bekennenden Homophob beziehungsweise eine Person, die homophobische Sachen gepostet hat oder repostet hat, jetzt unter Vertrag hat. Deswegen finde ich das eigentlich eine ganz interessante Diskussion. Aber ich wusste gar nicht, dass er 100%, also dass ich wusste nicht, dass er christlich motiviert war. Ich dachte, er war einfach verwirrt.
Aber um es jetzt nochmal vielleicht auf deine Frage zurückzubringen, Brian, würdet ihr an eure, also wenn ihr jetzt an der Stelle, also wenn wir jetzt zum Beispiel einer von uns Dortmund-Fan wäre, würdet ihr dann sagen, finde ich nicht gut, dass wir den Spieler jetzt geholt haben, er hat für mich eine Linie überschritten?
Da kann ich direkt was sagen dazu. Also ich habe mir nämlich eben auch, deswegen habe ich auch die Frage gestellt, ich konnte den Zorn natürlich gerade auch aus der Perspektive, wenn jemand aus der Community auch ist, nachvollziehen und verstehen, dass man sich darüber aufregt. Ich persönlich würde, glaube ich, doch immer noch versuchen, sage ich mal, da ein bisschen das zu trennen und solange es nicht wirklich übertrieben wird und so, das vielleicht so ein bisschen tatsächlich, naja, ignorieren kann man es vielleicht nicht, aber drüber hinwegschauen, sage ich jetzt mal. Auch wenn ich da, glaube ich, nicht konsequent genug wäre. Aber ich glaube, ich würde drüber hinwegschauen, tatsächlich.
Ja, und ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man in der Bayern-Führungsetage alle fragt, ob sie für Ehe für alle sind, ob da die alten weißen Männer, die auch sehr konservativ sind, alle dafür sind. Ich denke, ich würde jetzt auch nicht auf die Straßen gehen, wenn der FC Bayern den Spieler verpflichten würde. Natürlich ist es keine Thematik, die man vergessen soll oder ignorieren soll. Aber ich denke, wie Noah gesagt hat, dann würde vielleicht das Sportliche in erster Linie stehen. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht auf die Straßen gegangen, als Joshua Kimmich meinte, er lässt sich nicht impfen. Und er und ich glaube, Serge Gnabry war auch kein Impffan.
Aber jetzt musst du kannst jetzt, du darfst jetzt nicht vergleichen, jemand das Impfentscheidung mit klar homophoben Äußerungen. Das darfst du nicht vergleichen.
Okay, dann wenn ich das nicht vergleichen darf, dann ja, dann ich teile eigentlich nur aus Meinung, so ich würde nicht auf die Straßen gehen und vom Verein fordern, dass sie den Spieler auf gar keinen Fall unter Vertrag nehmen.
Ich weiß nicht, also ich glaube, ich bin da jetzt eher so, ich glaube, ich hätte eher eine drastischere Meinung. Ich hätte jetzt, glaube ich, eher gesagt, das wäre für mich schon der Schritt zu viel, wo ich sagen muss, da muss unser Verein jetzt ein klares Zeichen setzen und sagen, nein, das machen wir nicht, weil das steht mittlerweile in allen möglichen Statuten, also egal, welche Verbandsebene du gehst, FIFA, UEFA, DFB, DFL, whatever, jeder Verein hat sowas in seinen Statuten drinstehen und wir rufen immer nach mehr Role Models im Fußball, die sich für die Community einsetzen und die sich auch outen können, wenn sie das denn wollen. Und deshalb finde ich das eigentlich wirklich, wirklich schlecht und schade, dass der BVB den Spieler trotzdem genommen hat. Und deshalb wäre das meiner Meinung nach das richtigere Zeichen gewesen, den Spieler nicht zu kaufen.
Ja, ich versuche den Post zu finden, was er denn gesagt hat, weißt du?
Er hat ja nichts gesagt, er hat ein Video gerepostet.
Er repostet, genau, ja. Aber ich würde gerne wissen, was er repostet hat, denn das weiß ich leider nicht. Ich wusste nur, dass es was war, was als homophob und transphob zu verstehen ist, aber ich würde gerne wissen, was es ist. Guck, und jetzt, also der Watzke meint auch in der Pressekonferenz, dass er vorgestellt wurde, als bekannt gemacht wurde, dass Felix jetzt zum BVB wechselt, hat er gesagt, Felix hat uns selber nochmal klargestellt, dass er alle respektiert und alle Menschen liebt, egal welche Hautfarbe, Religion oder sexuelle Orientierung haben.
Ja, aber Hannes, das sind doch Lippenbekenntnisse. Also das ist doch Quark.
Meinst du, die haben rumgemacht?
Lippenbekenntnis. Stark. Nein, also man muss jetzt erst, ich glaube, es gibt keine richtige Antwort auf die Frage. Es war jetzt ein spannender Punkt, auf jeden Fall, den Noah da uns mitgebracht hat. Und das war jetzt interessant, das mal so quasi so rüber zu spinnen und zu sagen, okay, wie weit darf ein Spieler gehen, bis ich sage, okay, den möchte ich nicht mal im Verein haben. Ich fand, für meinen Geschmack, wir hatten es jetzt eben gerade gesagt, ihr zwei wart eher der Meinung, das war eher noch in dem Spielraum, wo man sagen kann, wenn man sich aufrichtig entschuldigt, wenn man das Ganze einräumt, dass man das damit dann mitgehen kann mit dem Transfer. Für meinen Geschmack war die Grenze schon eigentlich schon überschritten und eigentlich, ach, finde ich dann halt wieder ekelhaft und scheinheilig und so das Fußballgeschäft dann wieder, dass das dann halt wirklich alles wieder nur diese ganze Equal und Diversity, dass das dann halt wirklich alles einfach nur alles PR und Marketing ist. Also das ist wirklich sehr, sehr schade. Aber auf jeden Fall dir vielen Dank, Noah, dass du die Rubrik mitgebracht hast, die erste Frage diese Woche. Ich würde sagen, so langsam aber sicher, wir haben schon wieder über eine gute Stunde gequatscht, also langsam aber sicher kommen wir natürlich zu unserer großen, großen Abschlussrubrik, zu unseren Spieler der Woche. Mein Spieler der Woche ist eine Spielerin der Woche, und zwar, weil ich neulich einen ganz interessanten Ausschnitt gesehen habe vom Kölner Treff, das ist so eine Late-Night-Talkshow, bei der Katrin Müller-Hohenstein tatsächlich war, ich weiß nicht, wer sie nicht kennt, ist Fernsehsportmoderatorin. Und sie hat einen richtigen Punkt angesprochen. Sie hat noch das Bild vor Augen von Bastian Schweinsteiger 2014 nach der WM, als er mit Cut unterm Auge blutend den WM-Pokal hochhält und jubelt. Und sie dann überlegt hat, welche deutsche Spielerin diese Nachfolge dann eintreten könnte und so ein Bild generieren könnte. Und die erste Spielerin, die ihr eingefallen ist, war eben Alexandra Popp. Und nicht etwa Kimmich, Goretzka oder keine Ahnung was, sondern eben eine Spielerin. Und das fand ich eigentlich eine sehr, 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 sehr guten Punkt, weil ich mir auch dachte, doch, das stimmt. Das ist genau das, was dieser Nationalmannschaft gerade fehlt. Und ich habe auch gestern ein Interview mit Per Mertesacker gesehen. Da dachte ich mir auch, ja, solche Spieler, Bastian Schweinsteiger, Per Mertesacker, fehlen der deutschen Nationalmannschaft den Herren. Und die Damen haben das auf jeden Fall mit Alexandra Popp. Deshalb meine Spielerin der Woche. Alexandra Popp.
Sehr kluge Entscheidung. Ich finde es auch nice, wie du es hergeleitet hast. Ich glaube, es ist die erste Spielerin der Woche, die wir hatten. Wir hatten schon mal einen Trainer der Woche, aber es ist die erste Spielerin der Woche. Ich glaube, über diese Identifikationsfigur in der Nationalmannschaft haben wir schon so viel gesprochen. Da haben unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich keine Lust mehr drauf, aber du hast auf jeden Fall recht. Aber ich meine, Bastian Schweinsteiger ist ja mein Lieblingsspieler aller Zeiten, ist auch der beste Mittelfeldspieler aller Zeiten. Deswegen, sowas wie ihm jetzt nicht wieder geben, wir vermessen ihn sehr. Aber nee, mein Spieler der Woche ist Didier Drogba. Und warum habe ich Didier Drogba ausgesucht? Weil Didier Drogba war ein Spieler, den haben wir, als ich noch zu Hause gewohnt habe, oftmals mit meiner Mama gesehen. Und ich weiß noch einmal, Mama, sie wird das auf jeden Fall hören, hat sich Didier Drogba irgendwie die Schuhe gebunden. Und dann meinte meine Mama, er hat einen sehr großen Hintern. Und deswegen... Drogba. Deswegen nehme ich Drogba.
Okay, ja, ist auch eine interessante Herleitung. Danke, hat es dir. Noah, dein Spieler der Woche. Ah, wie Sie hören Sie nichts. Noah ist leider ausgeschieden technisch. Es wäre keine Dreierkette VBH-Folge ohne technische Probleme. Noah ist leider nicht mehr in der Aufnahme drin, ist auch nicht mehr mit reingekommen. Deshalb heute nur zwei SpielerInnen der Woche. Vielen, vielen Dank, Hannes, für die coole Folge. Es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank an deine Mama nochmal. Richt ganz, ganz viele liebe Grüße aus. Das war wirklich was ganz Besonderes, die erste Folge mit Gast und dann direkt so interessant und so spannend. Deshalb auch nochmal danke an der Stelle und euch natürlich noch einen wunderschönen Feiertag.
Ja, vielen, vielen Dank. Meine Mama hat es auch extrem viel Spaß gemacht. Sie ist jetzt hier hinten hinter mir. Sie hat sich wirklich super gefreut, dass ich sie gefragt habe und sie hatte auf jeden Fall Bock, hier mitzumachen und mich jetzt auch sehr gefreut, dass sie unser erster Gast hier ist. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Alle unseren Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr das hört, euch noch viel Spaß. Und ja, wir feiern hier die Geburtsstunde der Demokratie mit gebührenden Fireworks. Aber jetzt nur als Aufklärung, natürlich meine ich das als Joke, das ganze Geburtsstunde der Demokratie und alles drum und dran. Aber dieses Amerikanische, das zieht schon mit. Also wenn du dann hier bist, Walle, dann wirst du das auch merken. Also dieses Gefühl so number one worldwide und wir und der Mond und whatever, das zieht schon mit.
Aber Hannes, how would you describe America in one word? Amazing. So viel dazu. Vielen Dank euch. Tschüss, ciao.